Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus dem Zimmer mit der berühmtesten Büchertapete Österreichs. In der Wachau bin ich beim Peter Kottosek zu den Burggesprächen. Zweiter Teil, dritte Folge. Und wir sprechen heute über die Frage, kann Bitcoin als Staatswährung funktionieren? Was ist dafür notwendig? Was lehrt uns das Beispiel El Salvador? Und wie geht es weiter im Westen, in Europa, Amerika oder im Osten, China oder Russland? Peter, hallo.
Servus.
Servus. Dritte Folge, ganz großes Thema. Bitcoin als Staatswährung, was sind da deine ersten Assoziationen? Ist es die erste Frage, ist es Geld oder zuerst die Frage, wie macht man das juristisch?
Um echtes Geld zu sein, muss es Staatswährung sein, weil die Schuldbefreiung, die befreiende Wirkung des Geldes kommt erst durch ein staatliches Dekret praktisch. Also dann muss der Gläubiger eine Zahlung in Bitcoins annehmen, wenn es der Zahler will. Jetzt ist es so, dass es eine freiwillige Vereinbarung sein kann. Also wenn ich dir anbiete, ich zahle mit Bitcoin und du sagst begeistert ja, weil du ein Hodler bist und willst gern Bitcoins haben, dann ist das okay, dann ist das eine Sache zwischen uns beiden. Aber ich kann dich nicht zwingen, meine Bitcoins zu geben und mich aus deiner Schuld zu entlassen. Du kannst sagen, ja, du kannst mir gern Bitcoin geben, aber für die Schuldrückzahlung will ich das Geld, in dem ich dir die Schuld gegeben habe, also das Darlehen gegeben habe.
Heißt das, es gibt einen Unterschied zwischen einer schuldbefreienden Wirkung und einem gesetzlichen Zahlungsmittel?
So ist es.
Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in El Salvador, Bitcoin ist gesetzliches Zahlungsmittel, aber auch nur, wenn man will.
Ja, weil es ja nur eines unter mehreren ist. Soweit ich informiert bin, ist es ja Bitcoin nicht das einzige Zahlungsmittel, das offizielle. Dann gibt es ja zwei.
Dollar und Bitcoin.
Eben. Und dann ist die Freiwilligkeit auf diese beiden eingeschränkt. Dann kann der jeweilige Zahlungsempfänger sagen, nein, ich will es in der Landeswährung und nicht in Bitcoins. Wir hatten zum Beispiel einen lustigen Fall, ist jetzt in den Medien gewesen, wo in Österreich irgendwo ein Hotel umgestellt hat und nimmt nur mehr Kartenzahlung. Mhm. Und da ist jemand hineingegangen, ein Gast vom Hotel, der aber vorher das schon gezahlt gehabt hat, und hat im Café dann einen Kaffee bestellt und hat aber nur Bargeld gehabt und hat gesagt, ich zahle nur Bar. Und die haben gesagt, wir dürfen Bargeld nicht nehmen. Und sagt, dann zahle ich nichts. Was soll man jetzt machen? So bin ich da jetzt Zechbriller. Das ist dann amikal ausgegangen, das Personal hat ihm dann praktisch auf Haus den Kaffee geschenkt.
Aber das kann ja auch nicht schul machen, weil dann würde ja jeder.
Nein, aber es hätte ja sein können, der steht empört auf und geht fort. Und die anderen hätten können wieder gutgläubigerweise die Polizei anrufen, da war einer da, der hat die Zeche geprellt. Dann wäre die Frage gerichtsanhängig geworden, ist der jetzt ein Zechbriller oder eben war die Firma im Unrecht, dass sie gesagt hat, sie schließt ihn von der Bezahlung aus. Da müsste jetzt erst eine Judikatur gefunden werden. Also zwischen Karte und Bargeld haben wir dieses Problem ja schon aktuell. Aber de jure, soweit ich informiert bin, aber da müsste man einen Rechtsanwalt fragen, de jure ist es noch so, dass das einzig wirkliche Zahlungsmittel ist das Geld, die Banknote.
Ja, das ist sicher korrekt so. Also auch das Buchgeld oder Giralgeld, wie auch immer man es nennen will, das du über deine Bankomatkarte austauscht, basiert im Grunde auf einer Duldung.
So ist es.
Also einer hat dieselbe Freiwilligkeit, wie mit der wir vielleicht Bitcoin nutzen können.
Ja, ja.
Aber dann stellt sich mir andersrum die Frage, dann sind wir ja in Österreich, Deutschland, Europa gar nicht so weit hinter dem, was in El Salvador passiert.
Nein, wir sind auch, das ist richtig, ja. Also zum Beispiel gibt es ja auch schon Firmen, wir kennen ja sogar welche aus unserem Bitcoiner-Community, auch ich zum Beispiel in meiner kleinen Firma, in der Polypursti-Firma, tue ich ja auch schon so Kleinstberatungen in Satoshis machen. Weil da zahlt man halt dann der zu Beratende dann sein kleines Honorarchen in ein paar Satoshis auf das Firmenkonto. Und das handeln wir auch offiziell ab mit dem Steuerberater, mit der Finanzprüfung, alles ganz normal.
Aber es wäre
wie eine Fremdwährung dann.
Genau, es ist einfacher, wenn du sagst, okay, so wie in El Salvador, es ist aber offiziell Landeswährung. Das heißt,
Das ist aber übrigens in unseren Nachbarländern, kannst du das jederzeit erleben. Da ist ja auch meistens der Euro schon längst eine geduldete Zweitwährung.
Also jetzt Ungarn, Tschechien, Slowakei.
Kannst du überall mit Euros zahlen. Obwohl es nicht die Landeswährung ist. Also es kann auch ein Staat das dulden und es könnte sich auch eine. Auch das müsste man wieder abklären mit einem Rechtskundigen. Aber ich vermute auch, dass wenn es Usus wird, so wie die Karte, dann wird ohne zwingendes Recht, wird es halt einfach ganz normale Gewohnheit. Das ist dann Gewohnheitsrecht sozusagen. Also das könnte schon kommen, dass der Bitcoin von 80% aller Geschäftsleute halt akzeptiert wird, ohne lang zu reden. Ne? Wenn das der Fall wäre einmal, dann hat sich der Bitcoin auch durchgesetzt, wenn der Vaterstaat gar nichts dazu sagt.
Das wäre aber eher zu erwarten in einem Szenario, in dem die Landeswährung wirklich komplett den Bach runtergeht.
Oder wenn die Leute halt einfach keine Lust mehr haben, in der Landeswährung etwas zu machen. Das ist eine freie Verhaltensweise.
Es gibt einen Grund, Bitcoin zu
erkennen. Das ist Abstimmung mit den Füßen, nicht nur sowas.
Mit den monetären Füßen.
Ja, genau.
Es gibt einen Grund, Bitcoin zu nehmen als Unternehmer, als Kunde, also als Verkäufer. Und zwar dann, wenn ich sage, okay, ich will an das Geld der Bitcoiner ran, die aber lieber in Bitcoin auszahlen. Aber das dürfte jetzt noch keine echte Relevanz haben.
Nein,
oder?
Und es muss ja auch dann hausintern von der Firma, also in meinem Fall kann ich das ja sagen, weil ich es ja gerade mache, man muss dann klären, wie das in der Buchhaltung dann ab. Selbstverständlich kommt es ja dann in der Buchhaltung, in den Konten, wieder nur in der Landeswährung an. Also unsere Bitcoins werden ja als Euro-Einnahme verbucht. Die müssen sozusagen im Kopf sofort umgewechselt werden zum Tageskurs und dann eingebucht werden in Euro.
Aber du kannst trotzdem noch als Bitcoin halten?
Aber halten durch sie, also in der Kasse sozusagen liegt. Wäre so, ich kann ja auch einen Dollarschein nehmen von meinem Kunden, lege ihn in die Kasse, aber verbucht wird dann der Eingang im Gegenwert zum Tageswert des Eingangs in der ganz normale Buchhaltung.
Aber was machst du dann, wenn der Bitcoin-Preis steigt? Musst du dann Steuern auf bezahlen?
Nichts musst du machen.
Als
Nein, erst bis du es realisierst.
Ja, wenn du es verkaufst.
Dann musst du deine, also wenn du eine Kapitalgesellschaft bist, Körperschaftssteuer zahlen. Oder ist, wenn du privat musst, du musst aber noch nicht notwendigerweise Steuer zahlen, weil ja du Einkommen oder Gewinnsteuer zahlst du ja nur vom Saldo des Gewinnes. Wenn du dann irgendeine Investition in Euro machst, die höher ist, als was du da verdient hast, beeinflusst es deinen Gewinn auch nicht. Das ist die übliche Bilanzklärung, die du jedes Jahr machen musst.
Wichtig. Kommen wir zurück zum Beispiel El Salvador und weil du sagst, da muss der Vaterstaat, okay, aber die meisten Menschen laufen hin durch die Welt und sagen, ah, das muss der Staat regeln und das muss der Staat regeln und das muss der Staat regeln. Und diese grundsätzliche Frage, wann quasi führt Staat XY Bitcoin ein? Ja? Glaubst du, dass das Schule machen wird, dass das in den nächsten Jahren mehrere Länder machen werden, ähnlich
wie das? Ja, das kann eben sein, dass der Druck von außen kommt, wie du jetzt angedeutet hast. Wenn zum Beispiel rund um Österreich alle Länder, Ungarn, Tschechien, Slowakei, alle schon Bitcoin fast als Staatswährung einstufen würden, wird der Druck zumindest in Ostösterreich relativ schnell so, nicht wenn zum Beispiel alle ungarischen Gastarbeiter, um das böse Wort zu nehmen, also die ganze Gastronomie voll ist, voll mit ungarischstämmigem Personal. Wenn die alle dann vehement einfordern, ich arbeite nicht, wenn ich es nicht in Bitcoin bezahlt kriege, weil in einem Land ist Bitcoin schon fast Staatswährung, ja, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass auch unsere Regierung kippt. Die kippen ja gerne.
Aber dann müsste ja andere Staaten schon vorangegangen sein.
Ja, dass wir vorpreschen, das halte ich für eher unwahrscheinlich.
Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Noch dazu, wo man dazu sagen muss, in in der Eurozone ist es nicht möglich, juristisch, dass ein Land eine andere Währung zum offiziellen Zahlungsmittel erklärt.
Ja, das dürfen Sie, glaube ich,
nicht. Das dürfen Sie nicht. Es gab einen Fall in glaube ich, Estland, während der ersten Blockchain-Phase, so 2017, da hatte die Regierung die Idee, wir machen jetzt eine nationale Kryptowährung, und da hat die EZB gleich gesagt, naja, aber nein, das macht sie nicht, das dürft sie nicht. Hier steht es auf dem Papier.
Es kann natürlich von der EZB kommen oder überhaupt von Europa, ne, dass die wieder aus irgendeinem politischen Grund sich dazu durchregen und das Europäische Parlament beschließt das einfach. Dann müssen wir es ja auch machen in der Regel. Also das ist auch nicht auszuschließen. Aber da sehe ich eigentlich noch keine Anzeichen dafür.
Also ich möchte ja polemisch sagen, dass das Europäische Parlament sowas Vernünftiges bestimmt. Es geht eher in die Gegenrichtung derzeit.
Naja, aber das Parlament, wir haben bald Wahlen, da kann sich ein bisschen was ändern auch. Ne?
Aber
also ich schließe nicht aus, dass Wahlen eine Wirkung haben, wollte ich damit sagen.
Und ich schließe nicht aus, dass sozusagen die faktische Kraft der Menschen eine Wirkung hat. Das heißt, die Frage ist ja für mich viel eher, wandert Bitcoin quasi von unten in unsere Gesellschaft oder von oben? Und in El Salvador wurde es von oben versucht. Ich war dort, funktioniert das wirklich?
Ja, wie alles, was von oben verordnet wird, funktioniert am Anfang nicht wirklich. Aber die Leute gewöhnen sich halt dann dran. Nicht? Also ich verstehe auch diesen Akt in San Salvador als den Versuch, die Entwicklung etwas zu beschleunigen.
Ja.
Ich glaube nicht einmal, dass der Präsident selbst ernsthafter Meinung war, wenn er jetzt sagt, jetzt machen wir Bitcoin, werden alle sofort, also auch Politiker, wenn sie nur einigermaßen noch einen Realitätsbezug haben, wissen, dass das Volk immer eine gewisse Zeit braucht, um etwas anzunehmen oder es nie annimmt.
Gut, es ist eine PR-Maßnahme auch, man kommt dadurch in die Medien und es kommen Leute ins Land und es kommt Geld ins Land.
Aber weil ja auch, bist du ja ein Medienprofi, solange nicht die sogenannte Mainstream-Szene völlig auf Bitcoin-Begeisterung umgeschaltet hat, ist der Druck von den Medien auch nicht zu erwarten.
Glaubst du, dass wir das sehen werden, dass es eine Bitcoin-Begeisterung in der
Mainstream? Ich habe zumindest schon mehrfache 180 Grad, um nicht zu sagen gleich bärbockisch 360 Grad Wendungen erlebt, wo das tatsächlich so war. Also relativ in kurzer Zeit konnte sich niemand mehr oder wollte sich niemand mehr erinnern, was er noch vorher gesagt hat.
Das kann ich mir auch vorstellen. Glaubst du, dass...
Aber ich habe es erlebt, das ist der Unterschied. Du kannst es vielleicht vorstellen, ich habe es erlebt. Mehrfach schon. Aber ich wollte nicht wieder die alten Geschichten aufwerfen.
Glaubst du, dass jetzt durch BlackRock, Wall Street, dass das ein wichtiger Baustein ist?
In dem Sinne nicht.
Aber
also das hat auf diese Bewusstseinsebene null Einfluss.
Die Medien?
90% der Leute können nicht einmal mit BlackRock was anfangen.
Ja, aber BlackRock hat ein Interesse daran, dass das Image von Bitcoin sich verbessert.
Ja, das,
in den Medien, das meine ich.
Ja, als Imageverbesserung schon, aber nicht, BlackRock ist nicht am Bitcoin als Zahlungsmittel interessiert.
Nein, aber ich meine, dass zum Beispiel Bitcoin jahrelang hat es geheißen, schlecht fürs Klima, Energieverschwendung, dass jetzt dank BlackRock oder durch BlackRock oder was auch immer, plötzlich da sich die Erzählung dreht und
ja,
die
aber, andere... Ja, aber bis diese Koppelung, du hast ja in unseren Gesprächen sogar gemerkt, wie schwer das oft ist, wann hört man auf, über Kapital zu reden und wann beginnt man mit Geld und vice versa zu reden. Das heißt, diese beiden Dinge sind zwar parallel vorhanden, verwenden das gleiche Werkzeugtool, aber haben zwei völlig verschiedene Auffassungen, wie man das Tool anwendet. Nicht? Also wenn ich Bitcoin als Kapital einsetze, muss ich ganz anders denken, als wenn ich Bitcoin, um mir einen Kaffee zu kaufen. Das sind zwei völlig verschiedene Denkmuster.
Mir ging es jetzt nur um die Medien. Mir geht's nur
ja,
darum,
die Medien sind überwiegend Konsumenten. Also die wenigsten Journalisten, die ich kenne, sind namhafte, außer diese Spezialjournalisten, die halt die Börsenseite oder was machen. Aber der sogenannte Normaljournalist, der hat nichts am Hut mit Kapitalmarkt. im Gegenteil, die haben alle diese üblichen Vorurteile. Ui, das ist gefährlich. Ui, ja. Das hat was mit Spekulation zu tun. Ui, und ich kann ja gar nicht teilen, weil ich so viel Cash habe. Also das ist, die kommen ja gar nicht auf die Idee zu leveragen. Nicht, weil die meisten Leute glauben ja nur, dass man den Überschuss an Cash auf Sparkonto gibt. Das ist Sparen, das hat nichts mit Anlegen zu tun. Anlegen kann man auch etwas, was man... Jeder Häuselbauer weiß das aber lustigerweise. Also sobald du dir eine Eigentumswohnung kaufst oder ein Haus baust, bist du plötzlich ein kleiner Kapitalmarktteilnehmer, ohne das dir recht zu bewusst sein, weil wir eben dummerweise dann sagen, na, ich gehe jetzt zur Bank und borge mir Geld aus. Ja, das ist schon richtig, aber du leveragst Bargeld in Sachanlagen und hast ein sehr schwer verkäufliches Asset dann in deinem Portfolio, weil du müsst ja immer erst ausziehen, dass du dein Haus verkaufen kannst. Oder du machst eine Sale-and-Lease-Back-Konstruktion, aber da sind wir ja dann überhaupt schon im höheren Kapitalmarkt.
Das wird schon so kompliziert, aber ich möchte nur ganz kurz zu den Medien, also ich glaube schon, dass wenn ein BlackRock-ETF kommt, egal ob das jetzt Anfang 2024 oder später ist, dass das natürlich schon bedeutet, dass auch die Mainstream-Berichterstattung über Bitcoin sich ändern wird und dass das wiederum könnte politisch interessant werden, weil dann auch die Politiker sagen, naja, wenn das so günstig, wenn das jetzt doch gut ist fürs Klima und es ist, die Leute wollen das haben, die Leute wollen es kaufen, dann bin ich jetzt doch freundlich, weil, und das ist meine Frage, hat nicht, wenn wir Bitcoin als Kapital begreifen, haben wir eine eigene Folge dazu gemacht, hat nicht jeder Staat ein Interesse daran, dieses Kapital zu sich zu holen?
Ja, das würde aber voraussetzen, dass wir eine länger anhaltende Hoss haben mit relativ geringer Volatilität.
Also wenig Zuckungen.
Genau, also ja. Wenn so rasend drauf geht und dann wieder abstürzt, so wie man es ja in der Bitcoin-Kurve öfter sieht. Wir hatten noch nie eine mehrjährige, sanftere, also bei Bitcoin ist ja sanft schon 20% pro Jahr womöglich. Ja. Also wenn wir das 3-4 Jahre hätten, dann gebe ich dir recht. Aber die Sickerzeit ist so lang bei den Leuten, dass da schon der nächste Absturz wieder drinnen ist und dann kommen alle wieder tief aus den Löchern hervor und schreien, Triumph, Triumph, wir hatten doch recht. Und nachdem ja das Erinnerungsvermögen der Menschen sehr kurz geworden ist, haben die schon längst wieder vergessen über das. Es redet ja auch heute keiner mehr über 16, 17.
Also das muss man wirklich sagen, du hast vollkommen recht, das ist total faszinierend zu beobachten. Es geht rauf. Es ist Bitcoin 2023 um über 130% gestiegen. Ja. Interessiert niemanden. Ja. Jetzt geht's vielleicht, sagen wir, es geht weiter rauf.
Es interessiert alle die schon vorher gekauft haben. Ja, aber interessiert es nicht wohl.
Ja, klar. Aber es interessiert nicht die neue Masse quasi. Ja. Und dann gibt's eine kleine Gruppe der neuen Masse, die dann in einen Bullenmarkt einsteigt und den Bullenmarkt auslöst. Ja. Aber die große Masse beobachtet nur, denkt sich, naja, das ist mir zu gefährlich. Und wenn es dann abstürzt, kommt in den Medien die Bestätigung, es war wirklich zu gefährlich, es ist wieder vorbei, es ist wieder tot. Und dann kann man es wieder vergessen für einige Jahre.
Außerdem sind die Bullreiter immer die lauter schreien. Weil die Bessianer schreien ja nicht, die leiden still. Und das hat natürlich medial schon eine Wirkung. Nicht, weil wenn du als Journalist ständig Leute nur die triumphheulend durch die Gegend rennen und sagen, wie tüchtig sie sind und wie sie das Leben meistern jetzt durch Bitcoin, das bleibt hängen. Mhm. Die paar traurigen Leute, die in einer Bass irgendwo im Winkel weinend sitzen, weil sie glauben, jetzt haben sie alles verloren und die womöglich gar nichts verloren haben, weil sie ja gar nicht verkauft haben, sondern nur halt eine Zeit lang genug jammern müssen und dann ist es eh schon wieder ab. Das ist eben Börse und wir haben, und das ist, was immer mein Credo ist, leider haben wir in Europa keine breite Börsenerfahrung. In Amerika hat jeder fast, den ich getroffen habe, hat ein kleines Portfolio, mit dem spielt er herum, und wenn es nur $50 sind. Aber er weiß, der Taxifahrer, mit dem kannst du mit jedem reden, was war denn wieder an der Wall Street los? Wer hat da schon wem wieder in die Pfanne gehauen?
Aber das Lustige ist, wenn du bei uns mit dem Taxi fährst, also Leute unter, sage ich einmal, 35, ist die Chance, meistens bei den Männern muss man sagen, ist die Chance, dass die schon zumindest Krypto- und Bitcoin-Erfahrung haben, inzwischen sehr, sehr hoch.
Ja, das könnte ja, das wäre ja für mich allerdings ein neues Erlebnis, weil das hat es ja noch nicht gegeben. Ich könnte schon schauen, dass es da tatsächlich so eine Überwucherung von Jung auf Alt gibt. So wie bei den Medien ja auch, wo ja die Alten von den Jungen dann lernen müssen, wie geht man mit einem Handy um. Das war ja auch eine längere Zeit, wo man sich erinnert, wo ja das Bonmot immer war, dass die Schüler den Lehrern erst beibringen müssen, wie sie die neuen Lehrmittel verwenden sollen.
Überwucherung heißt,
Ne? Weißt du?
dass quasi die Älteren, die mehr Geld und Kapital
Das ist
haben.
eine Umstürzung, nicht? Wir haben ja diese Hypothese, die ja auch nicht wirklich stimmt, dass immer die Lehrer, so nach der Nürnberger Trichter, schütten jetzt Wissen in diese dummen Schüler hinein. Obwohl man ja eigentlich wissen müsste, dass auch die Jungen viele Ideen bringen, wo die Lehrer einfach viel zu abgehoben und zu alt sind, das noch zu begreifen. Das ist ja mein ständiges Erlebnis, wo ich auch da in einem Zeitungsinterview gesagt habe, ja, warum glauben immer alle, dass man ab 40 verblödet? Das stimmt ja nicht. Sondern manche mögen verblöden, aber manche verblöden auch jugendlich. Das hat mit Alter nicht wirklich was zu tun. Es hat was mit der Interessenslage zu tun. Und wenn die Interessenslage kippt, weil, wie sie beim Handy, ich habe ja so Wellen mit, kann mich erinnern, wie der PC aufgekommen ist. Da war am Anfang, hat man geglaubt, das ist ein kleiner Computer. Den muss man genauso behandeln wie eine riesen IBM-Maschine, er ist halt nur kleiner. Da hat man gefragt, ob man ihn tragen kann, ob man ihn wo auf ein Möbelstück draufstecken kann. Das waren interessante Fragen. Aber niemand hat sich eigentlich dann im Schlaf gedacht, dass da plötzlich ein völlig anderes Betriebssystem alles überwuchert. Jetzt sind wir wieder bei der Überwucherung. Es kann dann Phänomene geben, die es dann so ein Jugendkult werden, aber nicht nur so, wie es halt im Popgeschäft ist, ein Jugendkult, der auf die Realszene dann sehr, außer dass die viel Geld verdienen, keine Wirkung hat, aber es gibt auch Jugendkulte wie das Handy, die dann auf die Alten überschwappen. Und jetzt, glaube ich, ist der Anteil aus Leuten, die so herumrennen auf der Straße, altersunspezifisch.
Ja, und wahrscheinlich die Jungen sogar besser damit umgehen können
Ja, auf
als die
jeden Fall mit
Alten.
den Tippen, auf jeden Fall.
Und auch mit dem Suchtfaktor. Also ich
Ja.
habe oft
Allerdings
erlebt.
schauen die halt schnellere Dinge. Nicht? Die schauen also TikTok, während die Älteren schauen halt Artikel.
Also ein Beispiel für so eine Überstülpung, und das ist sehr, sehr interessant, für mich sind Computerspiele. Ich bin aufgewachsen in den 80, ich bin jetzt schon 40, ich bin jetzt schon verblöden, ne?
Bis am Beginn.
Bin am Beginn. Ich bin aufgewachsen in den 80er, 90er Jahren, und das war die Zeit, in der die Computerspiele zu Hause angekommen sind. Ne? Zuerst kam der PC, und was hast du gemacht? Du hast sofort Spiele installiert. Ne? Dann,
Super Mario.
Zuerst Excel,
Ja.
damit die Mutter die Buchhaltung machen kann, und dann sofort Spiele. Ja?
Ja.
Und das ist halt von einem winzig kleinen, total exotischen Randphänomen zu einer alles dominierenden Industrie geworden, die heute in alle Bereiche unseres Lebens hineingreift, auf eine Art und Weise, wie wir sie vor 20 Jahren noch für völlig verrückt erklärt hätten. Und ich glaube schon, dass da lassen sich dann sicher Schlüsse ziehen
Ja.
für Bitcoin.
Ja, aber das war, ich habe zum Beispiel auch so ein Erlebnis gehabt. Ich habe einen jungen Mann getroffen, der hat für einen gewissen Larry Ellison gearbeitet. Keine Ahnung, wer das war. Und jetzt weiß ich natürlich, dass das der Chef von Oracle ist. Aber der hat damals erzählt, ja, wir basteln da an einer Sache, dass wir Filme von privaten Leuten in eine Datenbank geben, um sie dann zu streuen. Und ich mir dachte, wer wird sich denn das anschauen? Das gibt's
Klingt
doch
völlig
nicht.
irre.
Nicht? Und dann ist gekommen, ja, also nur die Hollywood-Produktionen werden also die Blockbuster-Filme machen. Und die letzten Monate höre ich immer nur, alle Filme, die bepreist werden, kommen alle aus einer Produktion von Netflix. Nicht? Und da hörst du nicht mehr, dass das, was ich, wie die alle Custom wenn
Ah,
Zentri, was ich, 20
aber noch,
oder
aber
Metro Goldwyn Mayer und wie die alle geheißen haben.
Und YouTube. YouTube ist ja noch viel aufregender. Als ich
Ja.
auf der Journalistenschule war, hat alle geheißen, nein, in Zukunft machen die User ihren Content selber.
Ich schaue zum Beispiel tagelang nur YouTube,
Ich auch.
weil dort kann ich über meine Themen viel mehr finden, als in jedem Sender finden.
Das heißt aber jetzt, wenn wir auf die Frage kommen, wie werden die Staaten reagieren, sind wir eigentlich schon relativ klar bei der Sache, dass es doch von unten nach oben eine Überstülpung eher geben wird als von oben nach unten.
Traue ich mich keine Meinung zu haben, weil Das kommt von so vielen Zufälligkeiten abhängig. Und gerade in Zeiten wie jetzt, wo also doch, glaube ich, jeder spürt, dass es eine Art Wendezeit ist, also es wird sich irgendwas bewegen, entweder zum Guten oder zum Bösen. Also die ganzen Klimaängstlichen, die glauben, es ist eh schon fix der Weltuntergang. Andere wieder sagen, nein, das ist eine Durchgangsphase, da lernen wir damit einfach umzugehen. Yeah. Dann gibt es die ganzen Kriegsverdachtsmomente, ob das jetzt der dritte Weltkrieg wird oder nicht. Also wenn man das alles versucht einzukalkulieren, kommt man mathematisch gesprochen, in ein Parameterminenfeld. Egal, was du halt da hintippst, kommt immer was anderes raus.
Aber ne? ist es
darum glaube ich ja auch diesen Szenarien alles nicht.
Aber, sorry, dass ich jetzt wieder aber sage, aber die Argentinien, ich habe auch eine Beziehung zu Argentinien, dass ein Ultraliberaler, wie er jetzt genannt wird, und ja. das ist zumindest keine falsche Bezeichnung, er ist kein Rechtspopulist, der ist kein Rechter, aber er ist ein Ultraliberaler, dass der Präsident wird mit einem Wahlkampf, der sich gegen die Notenbank wendet. Ja. Wenn du mir das erzählt hättest vor 10 Jahren, hätte ich dir gesagt, du spinnst, das passiert nie. Jetzt ist es schon passiert.
Ja, aber in Südamerika sind schon Umbrüche immer so plötzlich passiert. Eigentlich in der Gegenrichtung war das eben vor diesen 10 Jahren, die du gesagt hast, ist es ja in die Gegenrichtung so überraschend gekippt. Da waren Militärdiktaturen oft am Ruder, die haben sich so sicher gefühlt, weil die Armee war geschlossen hinter ihnen und trotzdem plötzlich innerhalb von ein paar Wochen waren sie wieder weg. Das kann passieren, das ist eben das Wesen an einer Tipping-Point-Zeit. Die sind wir eindeutig. Also alles, was ich so an Lebenserfahrung zusammenkratzen kann, spricht dafür, die nächsten 2, 3 Jahre werden ungeheuer spannend, in welche Richtung auch immer. Ich hoffe, in die gute, aber es ist nicht entschieden. Also
das Was heißt gut für dich, auch mit Bitcoin-Perspektive?
Ja, für mich hieße gut, dass Österreich zu einer mittelständischen, hausbackenen, mit Augenmaß versehenen Wirtschaftspolitik zurückkehrt und sie nicht eigentlich nur von Brüssel erkundigt, was sollen wir jetzt wieder machen und schon gar nicht wieder in diese unselige Eigenschaft verfolgt, alles blind nachzuäffen, was in Deutschland passiert.
Ich glaube, dass die meisten Deutschen, die sich das jetzt ansehen werden, das auch unterschreiben werden, dass das keine gute Idee ist.
Ja, das ist ihr Land, sie dürfen das machen, aber wir als Österreicher sind nicht gut beraten. Also, da bin ich also eher ein Austro, darf man das überhaupt noch sagen, ein Austropatriot.
Natürlich. Vor allem im Winter, es ist jetzt Winter, da geht das Skifahren wieder los.
Und ja, man darf ja nur beim Skifahren patriotisch
sein. Na, und nächstes Jahr in Deutschland ist Fußball-Europameisterschaft und da dürfen wir auch patriotisch sein. Ja?
Ich bin weder schief noch patriotisch noch nichts patriotisch. Ich bin Österreich-patriotisch. Ich will da leben, ich will nicht Fußball spielen, sondern ich will da leben.
Aber
in der Wachau, in der Schönen.
Könnte man in Österreich Bitcoin einführen, ohne die EZB allzu sehr zu ärgern?
Also ohne sie zu ärgern, wird vermutlich nicht gehen, weil wer sich ärgern will, ärgert sich. Aber ohne, dass sie uns sozusagen an das Fell können, gäbe es vieles. Aber da müssten wenigstens die österreichischen Banken mit der österreichischen Regierung an einem Strang ziehen. Und das tun sie offenbar nicht.
Nicht in Sachen Bitcoin.
Natürlich nicht in Sachen Bitcoin, aber auch in einigen anderen Dingen nicht. Also kapitalmarktmäßig auch nicht.
Ja, das ist immer schon ein Desaster. Ja. Ich glaube, diese...
Wobei, wenn ich Kapitalmarkt meine, meine ich den echten Kapitalmarkt. Also nicht eine Förderwürdigkeitsverteilungsmaschinerie ist für mich kein Kapitalmarkt. Also wir nehmen wieder XXX Milliarden in die Hand, um dieses oder jenes zu fördern. Digitalisierung, Breitband, Telefonie, was immer, Technologie, Kinderbetreuung. Das ist Politsprech. Das hat keine Substanz eigentlich. Aber wenn zum Beispiel die Banken ernsthaft dürften, das dürfen sie ja nicht, Risikokapitalfonds aufzulegen, also echte Risiko, wo auch ein Risiko drinnen ist, dann dann wäre das ganz was anderes. Aber dann müsste man erst dafür sorgen, dass die Auswahl der Risikokapitalempfänger auch nach marktwirtschaftlichen Gegebenheiten aussuchen und nicht nach Freundschaft oder politischer Opportunität.
Das sind aber dann eigentlich
Dinge... Das sehe ich nicht, dass das so ist.
Das sind viele Vorstufen schon vor Bitcoin.
Wo der ja, das könnte man über Bitcoin machen. Man könnte jetzt theoretisch einen Sonderfonds in Bitcoins machen und nur wer halt Bitcoin nimmt und sich verpflichtet, sich auch nicht gleich umzutauschen und vielleicht sogar noch nachweisen muss, dass er ein Bitcoin-affine Geschäftsmodell hat. Und wenn es nur heißt, er nimmt dann mindestens 50% seines Umsatzes aus der Bitcoin-Community, und dann kriegt er halt eine Start-up-Förderung. So wie man halt sagt, wir fördern Leute, die in die Solarenergie gehen oder wir fördern Leute, die Windräder bauen. Da wird ja auch, der kann ja dann auch nicht einfach was, eine Bäckerei dann aufmachen. Ne? Der muss dann Windräder liefern. Ob das jetzt braucht wird oder nicht. Das kann der, der halt dieses Geschäftsfeld hochziehen will. Ne? Da müsste aber irgendwer in der Regierung sagen, das ist uns ein Anliegen. Nicht, sonst kann er ja nicht in den Steuertopf greifen oder nicht einmal die Banken ermuntern.
Das würde voraussetzen, dass das Image von Bitcoin, dass es sich bessert und das Interesse an Bitcoin
Image
steigt.
Steht ja nicht aus sich selbst. Wenn die Opinion Leader dieses Thema scheuen wie der Teufel das Weihwasser, dann bleibt es einfach sozusagen grassrootmäßig über.
Und das ist der Punkt. Du hast gesagt, wir leben in einer Tipping-Point-Zeit. Ja. Und ich erlebe das in der Zwischenzeit immer öfter. Ich erlebe der Widerstand. Der Widerstand wird immer, immer schwächer.
Ja, da hast du recht. Nur die Frage ist, wir haben ja viele Tipping-Points. Wir haben einen Tipping-Point in Richtung Krieg, nicht Krieg. Tipping-Point in Sterben, nicht Sterben am Klimawandel. Tipping-Point im Sterben oder nicht Sterben am Corona. Wir haben einen Tipping-Point. Wir haben viele solche, die sind ja alles Konstrukte, diese Tipping Points, die kommen ja nicht aus der Natur. Ich meine, ein Kriegserklärungsdesaster entsteht ja nicht auch naturhaft. Da müssen ja Leute Krieg wollen, sonst wird er ja nicht. Oder beim Corona sterben entweder wirklich die Leute wie die Heuschrecken, was aber nicht der Fall ist, wenn man sich die Statistiken anschaut. Also dann muss die Gefahr von wem nominalisiert werden. Und das sehe ich bei Bitcoin. Sehe ich es nur immer in der Sinne einer Gefahrenabwehr, aber nicht im Sinne dessen einer Art Volksaufklärung, dass das ein gutes Werkzeug wäre. Das müssen alles wir Bitcoiner stemmen.
Und da merke ich eben, dass in den offiziellen Stellen, in den Banken, in den Instituten, selbst bei Leuten aus der Notenbank, mit denen ich spreche.
Ich würde mich freuen, wenn dein Optimismus stieg, aber die müssen sich dann irgendwann in Otten trauen. Nicht solange Banker mir im kleinen Gespräch immer zugestehen, ja, es interessiert mich auch und ich habe mich sogar schon ein bisschen damit befasst, aber offiziell darf ich mit dir nicht drüber reden. Das musst du einsehen und musst ein bisschen auf mich auch Rücksicht nehmen und musst mich nicht dazu zwingen, dass jetzt von oben wahrnehmbar wir über das geredet haben. Also wir dürfen sozusagen keine Spuren nehmen. Das ist wie mit der Wokeness, ist ja das dasselbe. Du kannst im Kleingespräch Dinge sagen, wo Wörter verwendet werden, die offiziell nicht mehr ausgesprochen werden. Und da passiert gar nichts, wenn du befreundet bist und eher gleichgesinnt. Ich meine, sogar in extremen Gruppen dürfen natürlich Terroristen ihre Terroristen-Scheiße auch reden. Tun das ja auch, obwohl es verboten ist. Aber sozusagen sozialtechnisch dürfen sie es, weil ja gar niemand mehr da ist, der das sanktionieren kann, weil die haben sich ja abgeschlossen. Das ist diese Blasenbildungsproblematik. Und wir sind eine momentan in einer ein bisschen Anti-Bitcoin-Blase, nach meiner Wahrnehmung.
Genau, und ich habe tatsächlich, was diese Wokeness, wie du sie bezeichnest, betrifft, erstens einmal sind dahinter natürlich viele legitime Bedürfnisse, wenn es um Gleichberechtigung und so geht. Das darf man nicht vom Tisch wischen, natürlich, die gibt es. Aber ich glaube, es ist eine Kontrollfrage. Und ich glaube, dass wir es zu tun haben mit einem medialen Sektor, der die Kontrolle verliert, gemeinsam mit auch einem politischen Sektor, der die Kontrolle verliert, verglichen mit der Zeit, in der du 40 warst oder 50. Ja. Und dass die reagieren, indem sie den Teil der Bevölkerung, den sie noch kontrollieren, immer strenger in die Kandare nehmen, während sie die anderen komplett verlieren. Ja. Und das wird nicht ewig funktionieren.
Ja, aber die Frage ist, an wen verlieren sie die? Ja, das ist die offene Frage. Ich habe auch von der anderen Seite noch nichts diesbezüglich gehört.
Die andere Seite ist oft noch schlimmer als der Mainstream, aus dem man abgehauen ist, weil da ist dann alles erlaubt und wenn alles erlaubt ist, dann kommen die Rattenfänger und dann wird es unangenehm. Ja. Also da muss man auch extrem aufpassen und da fehlt ein bisschen dann die Kritik. Also bei den kritischen Leuten fehlt dann, aber das ist ein anderes Thema.
Ich fühle mich nicht als Aufpasser fürs Volk, ich bin Bestandteil des Volkes und will gut leben. Also für mich ist viel interessanter, ob der Bitcoin fähig ist, und das teste ich ja gerade aus, dass man daraus einen Lebensunterhalt generieren kann. Das ist bei mir noch nicht der Fall, muss ich ehrlich sagen. Bis jetzt kostet mich Bitcoin nur Geld in zwei Arten. Erstens, dass ich Bitcoin horten muss, weil ich nichts Vernünftiges damit anfangen kann. Und daher Hortungskosten sozusagen habe. Und das Zweite ist, generieren als Einkommen kann ich es nur, indem ich absichtlich halt den Bitcoin gegenüber der offiziellen Währung begünstige, indem ich sage, ich nehme die Bitcoins herein, aber ich gebe sie nicht mehr aus. Weil du alles andere nehme und gebe es wieder aus. Und das ist eine ganz normale Vorgangsweise. Also noch ist es so, dass man für Bitcoin eine etwas höhere sozusagen Gedankenaufwand treibt, weil man heutzutage schon, wie es läuft gerade die Szene. Also es ist nicht so wie beim normalen Geld, wo du nicht viel denkst und nimmst halt 10 Euro und gibst das wieder aus und hast da gar nichts gedacht, was dort dahinter steht. Und alle diese Fragen, die wir da wälzen, tut kein Mensch, wenn er 100 Euro ausgibt oder hereinnimmt. Ne?
Hast du den Eindruck, wenn du dich in der Bitcoiner-Welt und merkst, was Bitcoin auch mit den Menschen macht, dass das eine Basis sein kann für eine vernünftige Alternative?
Natürlich, aber die könnte man sogar vorstellen, dass es theoretisch einmal vielleicht eine Bitcoin-Partei gibt. Die würde vielleicht 5-10% Wahlergebnis erzielen und sagt, wir stehen dafür, dass wir Bitcoin fördern, einführen. Hat sich nur noch niemand gefunden, der sie gründet. Müsste man halt irgendeinen jungen, wilden Parteigründer, so wie den Neos-Gründer damals, der ja von einer etablierten Partei weggegangen ist und hat eine neue Partei gegründet, einen Geldgeber gefunden und schon war er da. Ne? Das würde ja möglich sein. Ne?
Der Fichte von Coinfinity war bei mir im Podcast vor über einem Jahr und hat auch geredet schon von der Bitcoin-Partei. Also die Idee gibt es schon, aber du musst halt jemanden finden.
Ja, es gibt auch, was ich so gerüchteweise gehört habe, dass die Neos ein bisschen mit dem Thema liberal. Aber die können sich auch noch nicht einigen. Ja.
Es gibt sicher Leute dort, die es ein bisschen verstehen.
Würde der Obergönner nicht gerade ganz andere Sorgen haben und plötzlich wir für Bitcoin begeistert werden, könnte ja sein, dass sie es dann machen müssen, sogar, um den Gönner sozusagen zu befriedigen. Aber momentan kommt es grassrootmäßig, habe ich gemerkt. Also das kommt nicht von der Zentrale. Aber ich kenne halt einige, weil ich halt auch ein bisschen eine liberale Gesinnung immer vor mir hertrage. Habe ich ein bisschen Kontakt, also ja, also die liebäugeln damit, aber trauen sie eigentlich so in die Bank. Es gibt ja auch in alle Banken Leute, die damit liebäugeln, ja. Aber sie trauen sie zu ihren Vorgesetzten noch nicht gehen.
Also Grüße gehen einmal an dieser Stelle raus an alle Politiker, Bankenleute, Beamte und Bundeskanzler, die uns heimlich zuhören, die heimlich in der Nacht unter der Bettdecke Bitcoin.
Aber da sieht man ja eben, dass das jetzt noch ein bisschen wie Prostitution ist. Nicht? Jeder geht gern hier oder Porno. Jeder macht es gern, aber keiner traut sich es zuzugeben.
Jetzt hast du mir auch schon den Thumbnail gegeben. Ich wollte draufschreiben, Bitcoin als Staatswährung. Jetzt kann ich schreiben, Bitcoin ist wie Prostitution oder Porno.
Als Geldporno.
Das zieht sicher, vor allem, weil ich dein Bild daneben tue. Das ist dann sicher spannend. Hast du...
Ja, weil ich so ein Inbegriff eines jungen Hüpfers bin.
In Amerika ist man doch schon weiter. Ich meine, in Amerika hast du ja schon Politiker, die ernsthaft und offen über Bitcoin sprechen. Hat das was zu tun mit dem Kapitalmarkt dort oder
natürlich,
was ist das?
Weil dort Leute in Kapitalmarkt-Terms, also in diesen Strukturen und Gedankengängen viel mehr zu Hause sind. Also ich habe ja Erlebnisse, dass ich mit Leuten über solche Sachen dann reden habe können oder sogar dann eigentlich erst so richtig die Diskussion gewärmt worden ist, wenn man über solche Kapitalmatrix, da wurde ja auch durch Negativbeispiele sehr viel gelernt. Ich finde es ja auch jetzt so doof, dass man zum Beispiel über die letzten Skandale nicht ohne gehässig sein, locker, analytisch einmal drüber, lustvoll diskutiert, warum ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ohne aber sofort, und was mir in Europa so ärgert, das ist in Amerika nicht so, bei uns steht immer die Schuldfrage im Vordergrund. Das dürfte ein Erbe der katholischen gehen. Jeder glaubt immer, jetzt muss ich beichten gehen und muss zugeben, ich hab da auch. Und viel schöner wäre doch, dass man so wie wir jetzt ohne Gehässigkeit versuchen, ein Problem einzufangen und ohne aber gleich sofort an 1000 Tabugrenzen zu stoßen. Das ist es, wir sind so tabuiersüchtig. Also wir Österreicher, wir lieben es, uns gegenseitig alles zu verbieten. Warum? Weiß ich nicht, was da so gut da ist. Du darfst das nicht, du darfst das nicht. Und der hat eine Tapete mit Büchern. Das weiß ich, dass das keine echten Bücher sind. Ja, liebe Herrschaften da, all meine lieben Leser oder Zuhörer, ich weiß das auch, dass das nur eine Fake-Tapete ist. Aber es ist doch irgendwie ein guter Gag. Und das war so was ja auch gemeint.
Das heißt aber, weil du hast ja, wir haben schon ausführlich gesprochen über Bitcoin, die Notenbanken werden sich Bitcoin verbuchen. Das ist ja auch eine Form der staatlichen Adoption. Das heißt, wir haben einerseits dieses Szenario, dass die Notenbanken sich die Adressen untereinander aufteilen und auch ins Bitcoin-Geschäft einsteigen, oder die Staatsfonds, über das haben wir schon geredet. Und jetzt reden wir aber eigentlich davon, dass der Druck eher von unten kommt. Ist der Unterschied zwischen China, Europa, Amerika, oder ist der Unterschied, dass es einfach zwei verschiedene Szenarien sind, die nicht unbedingt gleichzeitig passieren müssen? Oder wie stellst du dir das vor?
Naja, ich habe zwei, kann man nicht sagen, Besorgnisse, aber warum meine ich, dass Europa da nicht so großartig ausschauen wird? Wir haben nämlich beide Hemmnisse. Wir in Europa sind nicht impulsiv wie die südländischen, südamerikanischen. Wir sind aber auch nicht so erzogen wie die Asiaten, dass die ein paar Leading Figures nur brauchen und dann sind sie alle auf dieser Seite. Das ist diese konfuzianistische Idee offenbar. Das haben wir alles nicht und gleichzeitig haben wir aber auch von oben eine Regierung, die eher auf gewachsene Privilegien achtet. Also eigentlich haben wir, würde ich fast sagen, wir haben noch immer den Adel. Nur ist der Adel halt jetzt aus anderen Familien. Aber da wird auch schon wieder nepotistisch geschaut, wie bei der Frau Lagarde, was macht der Sohnemann? Ja, das ist alles okay.
Na gut, die muss ich aber in Schutz nehmen. Bei der Frau Lagarde muss man natürlich sagen, die hat die Geschichte ihres Sohnes missbraucht, um eine Botschaft über Krypto und Bitcoin anzubringen.
Ja, aber wahrscheinlich, weil sie innerlich ja weiß, dass er der Gescheitere ist. Und das ist eine reine Eifersuchtshandlung einer Mutter. Also dass der Sohn ja schon langsam über den Kopf
hat. Aber da sind wir beim Überstulpen.
Da bin ich ja voll auf deiner Seite. Das ist ja okay. Aber nur, ich versuche ja nur zu erklären, warum ich in Bezug auf Europa in der Hinsicht am skeptischsten bin. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass plötzlich übermorgen die Medien fast schon wieder hyperventilieren, weil der Herr Prinz in Saudi-Arabien gesagt hat, gut, ihr wollt zwar das Öl verbinden, dafür kaufe ich jetzt alle Bitcoins weg. Könnte ja, niemand kann ihn ja fast daran hindern. Dann wäre auch schon wieder das Thema anders, ne? Und weil der würde das ja auch offen aussprechen.
Und das ist das, wo ich gerne hin möchte.
Ja, die haben ja, erinnert dich, es ist ja noch gar nicht so lange her, also ich habe das ja noch erlebt, da war dort, haben die gesagt, ja, diese Wüstenstaaten, was sind die machen, die haben ja außer gar nichts. Da haben die gesagt, ja, aber wir machen jetzt modernste Kapitalmarktzentren mit lauter Hochhäusern und da kaufen wir die besten Banker der Welt ein und auf einmal waren sie ein Kapitalplatz. So, wir machen es jetzt offenbar mit Fußball, kaufen so alles Fußballer zusammen und irgendwann sind sie Weltmeister vielleicht. Also das kann man alles machen, wenn ein gebündelter Wille da ist. Und dort ist der Wille dadurch gebündelt, dass die ja in Clans offenbar denken. Das haben wir nicht. Europa ist ja ziemlich zerfleddert. Wir haben ja verschiedenste Kulturen, die man halt jetzt mühselig kompromissfähig zusammengemacht, aber das krocht ja eh aus allen Fugen. Und da wissen wir gar nicht, zerfällt das wieder? Oder, aber die werden sich zu so einer Tat nicht durchringen können.
Aber das wäre ja dann eben...
Außerdem müsste dann wenigstens eine Leading Finger sich outen. Das
genau.
Hat sich bis jetzt noch keiner.
Aber das ist genau der Punkt. Wir haben
vielleicht haben wir bald einen Millet in Europa.
Aber der würde ja noch immer nicht über Bitcoin sprechen.
Das weiß ich nicht.
Weil Millet spricht ja auch nicht über Bitcoin. Millet ja. spricht, hat Bitcoin mal erwähnt, aber er hat keinen Wahlkampf gemacht. Dafür ist Bitcoin noch nicht positiv.
Er macht es ja verkehrt drum. Er macht dann hat er den Markt mehr Kraft. Ne? Solange man kein, wenn man den Monopolisten ein bisschen aus dem Verkehr zieht, kann der Markt aufatmen. Solange man oben am Monopolisten sitzt und im Geldmarkt, wie soll sich ein Geldmarkt entwickeln? Geht ja gar nicht.
Ist das eine Möglichkeit? Wird sich ein Geldmarkt entwickeln? Ich glaube es ja schon. Ich glaube, dass
ja, ist ja schon
die
da,
Katze
ne?
ist,
der ist ja schon da, aber er wird ja niedergehalten von einer monopolistischen Kraft namens Notenbank. Das ist, kann ja alles sehr legitim sein. Das ist, über das wollen wir gar nicht diskutieren. Sondern mein Ansatz ist ja nur, wenn es das ist, das ist so, wenn ich einen Regler einmal einbaue in ein System, dann regelt der Regler. Dafür ist er schließlich da. Und wenn ich es haben will, dass sozusagen das freie Spiel der Kräfte kommt, dann muss ich in der Regel einfach aus dem Verkehr ziehen. Was anderes geht nicht. Das kann ich machen, indem ich ihn abschaffe oder eben einfach entmachte.
So, das heißt, Millet geht gar nicht her und sagt, ich führe jetzt Bitcoin ein, sondern er schafft einfach die Hürden aus dem Weg.
So ist es.
Und ich glaube jetzt auch verstanden zu haben, was du meinst, wenn du von Adoption oben und unten sprichst. Korrigiere mich, wenn ich irre, aber ich fasse mal zusammen. Du sagst, es gibt Druck von unten.
Ja.
Der ist überall
da. Der wächst.
Der wächst. Der ist überall da.
Und der ist auch erstaunlich stabil. Das muss man auch sagen.
Es gibt in Amerika sozusagen Druck von der Seite im Sinne von BlackRock und Wall Street würden gerne und werden da auch weiter ausbauen.
Ja, das ist das gute alte Duell New York gegen Washington. Das ist ja immer schon so gelaufen.
Und es gibt in anderen Ländern mit, also sage ich mal, simpleren autokratischen Entscheidungsstrukturen auch, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, wie zum Beispiel El Salvador, gibt es bereits auch Top-Down-Optionen. El Salvador sind die einzigen, die es bis jetzt gemacht haben, aber ich bin bei dir, wenn du sagst, es ist eher politisch kommt das eher mal von dort, bevor es jetzt in Paris, Berlin oder Wien passiert.
Also wenn ich
und in Europa, das ist mein Bild, in Europa haben wir von all dem am wenigsten und stehen deswegen besonders schlecht da.
Ja, aber wenn es von wo kommt, kommt es wahrscheinlich wieder aus der Benelux, weil dort kommt
in
alles, alle Innovationen, Kapitalmarkt müssen kommen immer aus Benelux.
Es gibt natürlich, wenn wir jetzt von Europa sprechen und da werden jetzt Kommentare sagen, EU ist nicht Europa, und das stimmt natürlich, die Schweiz und Liechtenstein sind in Sachen Bitcoin-Adoption schon sehr weit. Liechtenstein will Bitcoin für Steuern akzeptieren, das ist ein Riesenschritt, weil das nimmt doch den Argument viel weg, du kannst es ja für nichts
das
verwenden.
Das ist die schuldbefreiende Wirkung gegenüber dem Staat.
Das ist schon wichtig.
Natürlich.
Das ist ein enormer Schritt.
Ja, ja.
Und stell dir vor, das funktioniert gut.
Dann ja, aber du weißt ja, das ist ja auch nicht so was Neues, die müssen immer einen sehr schmalen Grat sehr vorsichtig wandern, weil die ja immer von zwei Seiten dann unter Druck stehen. Nicht? Vor allem die Liechtensteiner. Schweizer Weg, aber ich kenne das aus Monaco, nicht? Die haben ja einen guten Teil ihrer Verwaltung ja an Frankreich delegiert, gewisse Themen tun sie ja gar nicht eigenständig machen, aber gleichzeitig müssen es diese Edelbürger, die sie ja da im Laufe der Zeit eingekauft haben, die ja zwar keine Steuern zahlen, aber dort viel Geld investieren und ausgeben, auch bei der Stange halten. Weil sie aber so klein sind, haben sie natürlich oben eine sehr schmale oder kleine Führungsklicke, die sich leicht auf was einigen kann. Da geht das. Darum hätte ich ja gedacht, in Österreich könnte das ja von den Ländern kommen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ein paar Länder bei uns vorpreschen, die ja viel mehr Macht haben, als wir Bürger immer glauben, das kommt ja dann.
Aber keine steuerliche.
Nein, aber sie könnten veranlagungstechnische, ne? Die machen Fonds, die können ja alle jede Schuldigkeit beschließen, die sie wollen. Das können sie alle.
Die Steuersache ist halt extrem elegant.
Ja, schon, aber du wünschst dir immer sozusagen den auf einen Schlag, denkst, das muss in kleinen Schritten gehen. Also, ich wäre schon froh, wenn, was ich, Von mir aus ist Burgenland vorprescht, wo wir dran, wie du weißt, arbeiten, aber mit lächerlichen Erfolgen. Immerhin haben wir den Inchover jetzt bald bei uns in Burgenland. Also wir arbeiten dran und es könnte ja sein, dass vielleicht die hohe Landesregierung aus irgendwelchen Gründen einmal sagt, ja, da können wir uns doch die Bälle zuschupfen. Gut. Ist natürlich noch nicht.
Die Struktur wäre zumindest klein genug, dass man auch mal den Landeshauptmann am Volksfest abpasst und ihm was von Bitcoin erzählt.
Ja, das habe ich ja schon, aber das wird seinen Orden oder den Orden der Republik eigentlich verleihen hat, haben wir ja über das geredet, aber dann hat man nie mehr was gehört. Ne? Warum? Weil es ist kein Anliegen.
Es wird dann zum Anliegen?
Es war ja, das kenne ich aber noch vom Software, war es ja auch so, nicht, wie ich noch der Softwarepräsident war, bei jeder neuen Regierung durfte ich einen Antrittsbesuch machen. Und immer wurde mir gesagt, nein, aber jetzt, boah, wir werden eine Software, wir sind so gescheit, wir haben so gut ausgebildete Bürger, wir haben zwar kein Kapital für Maschinen und für solche Entwicklungen, aber Software, da braucht man wirklich nur Wissen. Und ich habe gesagt, ja, ich habe vollkommen recht. Und dann, wenn ich dann endlich sagen wollte, aber was würden wir brauchen, hat er gesagt, danke, dass Sie mir zugehört haben, weg waren wir. Und damit ist zwar optisch und der Berichterstattung alles paletti, aber geschehen ist halt leider dann nichts. Warum? Weil die Leute ja gar nicht interessiert sind. Das ist ja das Problem. Ich hab noch nie gehört, dass sich der Herr Durski, der angeblich ja unser Digitalisierungsminister oder Staatssekretär ist, dass der sich einmal für Bitcoin, der hätte ja keiner in Innsbruck vorbeikommen und eine Grußadresse machen. Ja, ihr seid auch ein bisschen Technologie. Wäre ihm da eine Perle aus der Krone gefallen?
Er ist Tiroler, er will ja Innsbrucker Bürgermeister werden.
Ja, sogar. Ja, aber dort hat er nicht einmal, das hat er nicht einmal eine Sekunde abgeschaut. Während offenbar es jetzt möglich ist, dass vielleicht sich der Herr Vizebürgermeister von Wien etwas mit dieser Frage beschäftigen könnte, habe ich gerüchtweise von.
Der kommt von den liberalen Neos.
Ja.
Und wäre dann eine Adresse dafür. Das wäre natürlich spannend, zumindest eine erste Bewegung.
Wir würden sicher natürlich erfreut ihm alles erzählen, was wir wissen. Aber er muss uns fragen. Wir gehen nicht hier und sagen, bitte dürfen wir Ihnen erzählen. Und dann sagt er, ich habe keine Zeit.
Abschließend.
Aber das war jetzt nicht, dass ich um seine Gunst buhle oder.
Aber abschließend, auch weil wir auch immer was mitgeben wollen, auch für die Community. Und wir haben eine sehr, sehr kraftvolle, sehr, sehr interessierte, leidenschaftliche Bitcoin-Community im Dachraum. Was sollen
aber
denn
noch keine organisierte
genau.
Lobby.
Ja, was sollen Sie denn machen? Was sollen wir denn machen?
Ja, das haben wir ja alles selbst, wir beide live erlebt. Erinner dich, wenn wir auf die Bühne gegangen sind in Innsbruck, ob das jetzt ich war oder sonst wer, wir wurden offenen Herzens empfangen. Und was ist dann passiert? Dann ist das aus, alle verreden sich und reden nichts mehr miteinander. Und das ist keine Lobby. Mhm. Eine Lobby müsste sich in relativ regelmäßigen, kurzen Abständen, da bist du das Einzige, als Plattform bist du schon die kraftvollste Lobby, die es in Österreich gibt. Das kann man neidlos anerkennen.
Ja.
Aber du bist ja auch kein Lobbyist, du berichtest ja nur. Jetzt müsste ja noch, ich weiß auch nicht, ich bin zu alt dafür, da müsste wer Jüngerer sich. Da gibt es einige Figuren, aber ich darf da nicht sagen, weil sonst sind die ja gleich wieder politisch tot in Österreich.
Nein.
Aber es gibt natürlich Hoffnungsträger, wo man die Hoffnung hat, dass sich da ein Lobbyismus bildet. Ein paar kennst du davon auch.
Aber ich glaube, die Botschaft ist, wir brauchen Leute in Brüssel, aber entscheidend ist eigentlich die lokale und regionale Ebene.
So ist es.
Das ist, weil da kann man quasi Druck aufbauen. Und wenn man nach Amerika schaut, dort hat es ja auch in Amerika angefangen, mit den Senatoren, die wiederum sehr stark ihrer lokalen und regionalen Wählerschaft verbunden sind.
Ja, jetzt auch. Es ist ja nicht so, dass ganz Amerika, wir reden immer von Amerika,
ja,
du musst sagen, was
gibt's
passiert
auch die Gegenbewegung.
New York Süd, was passiert in Washington, was passiert in San Francisco, was passiert irgendwo in Maine, das müssen wir, wir nehmen das nicht so wahr. Aber das ist ja auch immer so, man sagt immer gleich mit Amerika und Österreich. Da müsste man sagen, ja, irgendwie North Carolina und Österreich, das wäre irgendwie vergleichbar. Amerika, da müsste man sagen Euro und Amerika. Und da ist doch bitte wirklich klar, wie das Gefälle ist, oder? Irre mich da.
Zwischen Europa und Amerika?
Ja,
das wäre eine ganz eigene Folge. Peter, wir lassen diesen Aufruf jetzt mal im Raum stehen. Entweder zu einem privaten Lobbyismus mit dem nächsten Politiker oder der nächsten Politikerin, bis hin zu einer kleinen Lobbygruppe, bis hin zu einer Bitcoin-Partei, sind all diese Dinge vorstellbar. Auch in Europa gibt es erste politische Pflänzchen, sage ich mal. Ich glaube auch, also wir gehen schon mal davon aus, dass auf jeden Fall das Thema stärker wird, oder? In den politischen.
Das ist eindeutig. Die Frage ist nur, wir sagen eigentlich da nur ein bisschen auseinander, du bist etwas ungeduldiger aufgrund deiner Jugend und ich bin etwas gesetzt und sage, geh wach, so schnell schießen die Preise
nicht. Aber also, du bist gut, du hast mich wenigstens jetzt Jugend genannt, weil ich habe schon erwähnt, ich bin schon über 40 und werde schon langsam alt.
Ja, das musst du damit den noch Jüngeren austragen.
Ich sehe mich als Verbindungsglied zwischen den Welten, das ist meine Rolle und ich glaube, die ist auch wichtig. Peter, vielen Dank für Folge 3 der zweiten Season der Burggespräche. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Danke. Heute war es etwas politischer.
Ja, gut, muss sein. Es wird ja auch, wie gesagt, immer breiter das Ganze. Und dann wird es auch
politisch. Aber es ist ja auch erstaunlich, dass man sich schon rechtfertigen muss, wenn man politisch argumentiert. Ne?
Ist ein Punkt. Und damit ein Schlusspunkt. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.